Randale!
Ja, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Reichlich Randale. Wir haben hier heute auch ein bisschen Randale um uns herum, denn wir sitzen auf dem 34C3, dem Chaos Communication Kongress in Leipzig. Und wenn ich wir sage, dann bin ich das heute nicht alleine, sondern ich habe mir hier zwei Gästinnen eingeladen. Und zwar ist das einmal die Elle.
Ja, Forschungstorte, genau.
Die Forschungstorte, genau. Und einmal Nujum.
Hallo, ich grüße euch.
Ja, schön, dass ihr hierher gekommen seid, um das mit mir zu machen. Und auch hallo an alle Hörenden im Stream und hier bei uns am Tisch. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit, um einen feministischen Jahresrückblick zu machen. Ich weiß, es klingt unmöglich und wir werden natürlich überhaupt nicht die Chance haben, das Ganze ausschweifend abzudecken. Aber ich habe gedacht, wenn wir schon hier auf dem Kongress sind und eine Ausgabe Reichlich Randale machen, dann wäre es doch schön, ein paar feministische Punkte zu setzen. Und deshalb werden wir einfach so ein bisschen die Themen besprechen, die uns so beschäftigt haben in diesem Jahr aus einer feministischen Perspektive, die ja auch sehr unterschiedlich sein kann.
Ja.
Okay, super. Ich habe mir gedacht, wir fangen mit was an, was, glaube ich, das Jahr sehr geprägt hat als Thema, nämlich der Hashtag MeToo und alles, was so damit zu tun hat. Das ist was, was als das Ganze so rauskam, mich total viel beschäftigt hat, auch so in meinem Dasein als Aktivistin selber und so, was das mit mir gemacht hat. Wie ging es euch so mit den ganzen Diskussionen?
Also für mich war das ein Gefühl, als ob in einem sehr stickigen Raum, den man sonst nie verlassen hat in seinem Leben, plötzlich ein Fenster geöffnet worden ist und da Luft reinkam und plötzlich verstanden worden ist, wie strukturell das Problem ist, dass also fast jeder eigentlich betroffen ist von so einem Scheiß wie Belästigung, dumme Sprüche, Vergewaltigung, also all diese ganzen negativen Sachen und halt wie das Strickmuster unserer Gesellschaft so sehr darauf fixiert ist, dass der aktivische Mann die passivische Frau anguckt quasi, diese Einbahnstraße vorhanden ist und darin halt auch diese Belästigung, diese ganzen, ja, dieses ganze Klima sichtbar wird, wie das überhaupt aussieht, dass man wirklich nicht nur darüber redet, über die Phänomene, sondern dass tatsächlich angefangen wird, jetzt auch über Ursachen zu sprechen.
Mhm. Also ich fand das extrem befriedigend auf so eine komische Art und Weise. Ich hatte so das Gefühl, dass so der gerechte Zorn sich endlich irgendwie in der Realität niederschlägt. Also dass der gerechte Zorn nicht nur in mir, in meinem Herzen stattfindet oder bei allen anderen Frauen, die das auch immer so als Belastung mit sich rumtragen, sondern es passiert endlich was in der Wirklichkeit. Es entsteht eine Dynamik, vielleicht das erste Mal in so einer großen Größenordnung, wo Männer, die scheiße sind und Grenzen überschreiten, tatsächlich Konsequenzen dafür tragen müssen. Und ich hatte das Gefühl, das ist fast wie so ein Strudel oder so ein Orkan, der sich selber verstärkt. Also irgendwie mit jedem neuen Fall, der rauskam, hatte ich das Gefühl, der hat dann neue Bekenntnisse gespawnt sozusagen. Mhm. Jede Frau, die gesagt hat, so hier übrigens noch eine Scheißgeschichte, jetzt sage ich es euch allen mal, hat 10 andere Frauen dazu ermutigt, auch mal irgendwie zu erzählen. Und das ist so ein Strudel entstanden, so ein Taifun oder so, der ja immer noch ongoing ist. Und ich merke das zum Beispiel auch bei mir selber. Ich habe mich gestern mit Freunden unterhalten hier auf dem Kongress, die ich jetzt auch schon seit vielen Jahren kenne und die ich auch immer hier treffe. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich ihnen das sowieso erzählt hätte, aber in dem Moment bei dem Gespräch habe ich eben auch an MeToo gedacht. Ich habe denen halt dann so Sachen erzählt, irgendwie, es gibt zum Beispiel jemanden hier, mit dem ich auch oft zu tun habe und zu dem ich auch ein freundschaftliches Verhältnis habe, aber zum Beispiel jedes Mal, wenn er mich sieht, sagt er sowas wie, hallo schöne Frauen, wollen wir Kaffee trinken gehen, und mein Verhältnis zu ihm wäre deutlich besser, wenn er es einfach lassen würde. Und ich habe das einfach diesen Freunden erzählt und ich hatte halt das Gefühl, so ist es gut, dass ihr das jetzt mal wisst und vielleicht nehmt ihr das jetzt auch anders auf, nachdem die Aufmerksamkeit gestiegen ist durch diese ganze MeToo-Sache. Und ich habe das Gefühl, dass viele, gerade viele Dudes, ne, ich meine, wir haben alle Dudes Freunde, die korrekte Typen sind. Aber ich finde es extrem hilfreich, dass ich das Gefühl habe, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit auf die einlabern müssen, weil die jetzt von selber Informationen bekommen, erhöhte Awareness haben und man deswegen auch Gespräche nochmal anders mit ihnen führen kann, weil sie, glaube ich, die Dinge, die man ihnen erzählt, anders aufnehmen und verarbeiten können. Oder ich habe zum Beispiel auch noch, gab so eine andere Geschichte, die ich dieses Jahr erlebt habe, wo es um gleiche Bezahlung ging. Ja, irgendwie ein Mann und eine Frau machen die gleiche Dienstleistung. Ich war die Frau von den beiden und ich sollte sehr, sehr, sehr viel weniger Geld kriegen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das sind so Sachen, über die man jetzt, ich hätte wahrscheinlich sowieso auch drüber geredet, aber ich habe das Gefühl, wenn ich das jetzt Leuten erzähle, fällt das auf einen anders fruchtbaren Boden.
Mhm. Ja. Ich hatte das auch, also als es so aufkam und auch mit dem Hashtag und alle um mich rum angefangen haben, auch was zu twittern unter dem Hashtag und so weiter. Ich hatte erst so eine Hochphase auch, aber ich habe auch ziemlich schnell gemerkt, dass ich ein bisschen ernüchtert bin über... Also darüber, dass ich das Gefühl hatte, haben wir das Ganze nicht vor ein paar Jahren mit Aufschrei schon mal gemacht und alle diese Geschichten erzählt und gepredigt und also von dem, was in Anführungsstrichen von unserer Seite passiert ist. Also dass dort auch Geschichten geteilt wurden, ja, dass dort auch ganz viel auf den Tisch gelegt wurde, dass wir irgendwie Sachen offenbart haben.
Und da hat keiner so richtig zugehört.
Haben.
Ja, das war aber die Vorarbeit, weil ich sag das jetzt mal so ein bisschen ganz spitz, finde ich, wie im Fußball. Da muss halt was vor, so ein Tor muss vorbereitet werden.
Ja, so sehe ich das auch.
Und das waren halt so die ersten Schüsse, wo es langsam losging, auch dieser Netzfeminismus sich gesammelt hat. Und ich bin halt jetzt eine, die beim klassischen Netzfeminismus immer angeeckt hat, weil ich habe zum Beispiel in Zeiten, in denen so queere Konstrukte wie Non-Binaries und so weiter damals Anfang der 10er Jahre überhaupt noch nicht wirklich a thing waren in Deutschland, habe ich halt zum Beispiel Probleme mit manchen gehabt, ich als mehr Non-Binary-Person, haben eher, ihr redet jetzt über Frauen und Feminismus und ich fühle mich irgendwie auch wie beim generischen Maskulinum nur mitgemeint. Mhm. Und dann wurde, also ich quasi tatsächlich teilweise zum Antifeministen benannt und das habe ich halt irgendwie angefangen zu ownen und trage ja auch jetzt nicht umsonst dieses Darkside-T-Shirt und nicht halt die dunkle Seite des Feminismus und habe halt angefangen, selber meinen Weg zu finden, dieselben Punkte dann auch zu erkennen, die halt Aufschrei und diese anderen prominenten Figuren drumherum auch getätigt haben und sage, ja, ihr habt ja auch recht, aber ich sehe das einen ganz kleinen Tick anders. Ich sehe da noch ein größeres Konstrukt, worüber wir reden wollen. Ich versucht habe, mit euch darüber zu reden, aber ihr vielleicht noch nicht bereit dafür wart, diese große Perspektive einzunehmen. Und vor allem die, ich weiß nicht, wie viel ihr jetzt mit Xenofeminismus überhaupt euch auseinandergesetzt habt.
Erzähl doch mal.
Xenofeminismus ist ein, sagen wir so, Offshoot oder eine nächste Art, der versucht es etablieren aus dem Cyborg-Feminismus heraus oder ähnlich gelagert. Grundsätzlich will Xenofeminismus, also das Feminismus aus einer Entfremdung heraus, ist die Entfremdung, also Alienation is the labor of freedom's construct, also Entfremdung ist die Arbeit, die eigene Freiheit zu errichten. Und daraus kann man halt sagen, ja gut, wie im positiven oder optimistischen Nihilismus, sagen, ja, es gilt eh nichts und es gibt kein Gut-Böse, es gibt kein irgendwie Entscheiden, ob jetzt jemand irgendwann mal gut oder schlecht war. Man kann diese Freiheit nutzen, zum Beispiel alle entweder so viele Geschlechter zu deklarieren, wie es Menschen gibt, oder einfach alles abzuschaffen an Geschlechtern irgendwann, weil das halt irgendwann so persönlich wird. Und einer der anderen wichtigen Punkte ist dieser inhärente Antinaturalismus darin. Das heißt, wenn Natur ungerecht ist, ja, mach die Natur kaputt, schaff sie ab, ändere sie, hacke diese Natur, weil wir haben ja schließlich diese ganze Backlash-Debatte und habt ja diese ganzen Sachen wie Demo für alle und diese ganze Sache, die eben mit Natur oder eben Gott halt stellvertretend diskutieren und sagen, ja, weil die Natur der Frau, was auch immer, und dann so, nee, fuck you, geh weg, deine Natur ist auch nur ein Konstrukt.
Kann ich mal ganz kurz darauf zurückkommen, was du vorher gesagt hattest, wenn das okay ist?
Natürlich.
Dieses, die Frage, ob wir immer wieder, wie in so einem Labyrinth, immer wieder an der gleichen Kreuzung vorbeikommen. So dieses Gefühl so, du eigentlich hast du das Gefühl, du gehst die ganze Zeit vorwärts und irgendwann kommst du irgendwo an und denkst, aber hier bin ich doch vor einem Jahr losgelaufen. So, sind wir überhaupt vorwärts gekommen? Und ich kann das extrem gut nachvollziehen, dieses Gefühl von dir, weil ich das in vielen anderen Bereichen auch habe. Also zum Beispiel, ich habe jetzt eine Phase gehabt, wo ich mich ganz viel so mit der Zeit von Martin Luther King und so beschäftigt habe. Und dann hast du das Gefühl, so richtig viel hat sich da nicht geändert. Wir sind immer noch, kämpfen immer noch mit den ganzen gleichen Scheißproblemen von Rassismus und struktureller Diskriminierung und ist auch nicht so richtig vorwärts gekommen. Und wenn du das mit auf Feminismus betrachtest, ist es genau das Gleiche. Und dann hast du irgendwie in den USA und in anderen auch europäischen Ländern, dass der Zugang zur Abtreibung wieder erschwert wird und so. Dann denkst du so, boah, scheiße, irgendwie einen Schritt vorwärts und fünf zurück oder was? Und also ich habe so ein Gefühl von Gleichzeitigkeit. Ich habe das Gefühl, dass wir uns gleichzeitig in mancher Hinsicht auch immer wieder zurückbewegen und auch Sachen, die wir schon erkämpft hatten, wieder verlieren und sie dann neu erkämpfen müssen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass in anderen Bereichen es doch aber so ein kontinuierliches Vorwärtsbewegen gibt. Das ist vielleicht so eine subjektive Wahrnehmung, weil ich dieses Gefühl von Vorwärtsbewegen hauptsächlich empfinde, wenn ich mein Umfeld angucke, die Leute, mit denen ich interagiere. Das kann ein Filterblasenproblem sein. Da bin ich mir sehr bewusst, dass das so ist. Aber trotzdem sehe ich einfach bei Leuten, nicht nur Leute, die ich jetzt sehr gut kenne, ja, die jetzt irgendwie weltanschaulich sehr kongruent mit mir sind, sondern auch einfach Leute, die mir so bekannt sind oder die ich so etwas entfernter kenne. Ich sehe da eine Entwicklung und ich sehe da, dass Leute, also gerade junge weiße Dudes sozusagen, eine andere Awareness haben, dass die sich auch
diese Mitmenschlichkeit mitdenken.
Ja.
Weil ich habe zum Beispiel gestern auch so eine Situation gehabt. Wir saßen da in so in diesem Assembly Lounge Bereich und wir waren so eigentlich aus einer Gruppe hervorgegangen, wo wir so Newcomer dabei waren und die fingen halt an irgendwie darüber, worüber, es ging irgendwie auch um Edward Snowden, was auch immer, und dann irgendein Spruch, wo irgendwie Frau auf dem Playboy halt so diese Dude-Bro-mäßig erwähnt. Und die Jungs um mich herum, die jetzt auch jetzt nicht die klassischen Feministen sind, aber so genau zu denen gehören, die halt vielleicht mal so Bros waren und sich selber aber sagen, nee, ich habe jetzt keinen Bock auf dieses schon fast eklig langsam finden, sagen, ich möchte mich jetzt neu definieren als Mann und nicht so dieses alte Dude-Bro-Gruppending haben. Und diese Jungs waren halt noch auf diesem alten Stand. Und du hast, ich habe selbst gemerkt bei den Jungs um mich herum, wie sie so sich geschüttelt haben mit mir zusammen. Und das wäre früher nie der Fall gewesen. Ich fand das richtig geil.
Das kann ich gut nachvollziehen. Cool. Das Gefühl habe ich auch oft so, dass es jetzt nicht mehr nur noch Frauen sind, die irgendwie sich beschweren, wenn nur Männer auf dem Panel sitzen. Und ich finde es sehr hilfreich und sehr angenehm, dass es Männer gibt, die sagen, ja, vielen Dank für die Einladung, aber ich komme nicht auf euer Panel, wenn da nicht irgendwie zur Hälfte auch Frauen sitzen. Oder dass in dem Fall, von dem ich vorhin erzählt habe, es war halt der andere Typ, ja, der gesagt hat, ich will nicht viermal so viel verdienen wie die Frau, die gleiche Dienstleistung macht. Finde ich scheiße. Könnt ihr euch bitte mal darum kümmern, dass, also ich als Mann möchte nicht zum Gender Pay Gap beitragen.
Genau.
Und das sind so viele kleine einzelne Erlebnisse übers Jahr, die mir dann das Gefühl geben, es hat sich was verändert, bei Leuten hat sich die Aufmerksamkeit verändert, es geht irgendwie doch vorwärts, auch wenn es in anderen Bereichen gleichzeitig rückwärts geht.
Und wie geht's euch hier auf dem Kongress mit den Diskussionen, die wir in den letzten 2-3 Tagen so ein bisschen über Inklusivität auf dem Kongress, über, ich nenne es mal, Einladungspolitik und wer hier zugelassen wird, obwohl er vielleicht schon dafür bekannt ist, als Teresa und so weiter zu sein. Wie geht's euch damit, hier rumzulaufen? Macht es euch ein unsicheres Gefühl, zu wissen, dass solche Leute hier rumlaufen?
Ich habe sehr ambivalente Gefühle dazu. Mhm. Also ich fand das auch eine krasse Geschichte, dass du aus der Ferne zu verfolgen. Und ich war zum Beispiel an Tag 1 in dem Talk Tightening the Net in Iran und die Speakerin hat ganz am Ende von ihrem Talk, der ja auch nur eine halbe Stunde lang war, hat sie nochmal 5 Minuten am Ende nur darauf verwendet, darüber zu reden. Mhm. Weil ich glaube, sie kennt auch die Person, die sich da geäußert hat dazu, dass ihr Harasser hier anwesend ist und hat gesagt, das kann doch nicht sein. Und sie persönlich hatte eben auch Erfahrungen gemacht und hat gesagt so, ich will, dass wir als Community besser sind. Das hat mich extrem berührt. Mhm. Ich hatte mega den Kloß im Hals, als ich da in dem Saal saß. Ja. Ich fand es aber total positiv, als sie das gesagt hat auf der Bühne. Ich dachte so, oh, jetzt ist der Moment, wie reagiert der Saal? Weil eigentlich redet sie über Internet-Censorship und jetzt redet sie plötzlich über Harassment auf dem Kongress. Und der Saal hat halt applaudiert. Sie hatte den ersten Satz zu dem Thema gesagt und der Saal war so, ja, stimmt, gut, dass du es sagst. Und da habe ich mich dann entspannt und dachte so, ah, okay, so.
Es ist nicht mehr der 29C3.
Ja, und das fand ich irgendwie ganz gut, so ein Gefühl, dass irgendwie viele Leute sich darüber Gedanken machen, dass darüber diskutiert wird, dass es eigentlich einen Konsens gibt, dass das nicht cool ist, so. Und ich habe auch gerade heute Morgen tatsächlich darüber nachgedacht nochmal, wie ich mich jetzt persönlich damit fühle. Ich finde es voll scheiße und ich finde auf jeden Fall, dass die Projektorga, dass der solche Sachen nicht passieren dürfen. Mhm. Es gehen immer Dinge schief, so irgendwelche Dinge, aber sowas soll nicht schief gehen, sowas darf nicht schief gehen. Und da haben Leute an einer bestimmten Stelle sich bewusst dafür entschieden, keine Verantwortung zu übernehmen, obwohl es ihr verdammter Job gewesen wäre, Verantwortung zu übernehmen. Und das finde ich kacke. Aber für mich persönlich, meine Experience ist, ich habe jetzt auch wieder drüber nachgedacht, ich habe jetzt schon wieder innerhalb der letzten Tage so viele neue, coole, fremde Leute kennengelernt. Und es hat mich, und da bin ich vermutlich auch privilegiert. Es hat mich nicht darin eingeschränkt, auf fremde, junge, weiße Männer zuzugehen und mich mit ihnen zu unterhalten. Aber wie gesagt, da bin ich, glaube ich, auch privilegiert, weil ich vielleicht nicht so Erfahrungen habe, die mich davon abhalten, einem fremden Typen, der neben mir zu sitzt, zu sagen, hey, was machst du da und kannst du mir beim Löten helfen oder so. Und ja, also wie gesagt, so ein bisschen ambivalent und Inklusivität ist ja auch noch viele andere Sachen und ich finde, dass da jeder so auch noch stärker an sich selber arbeiten muss. Ich bin da auch so ein bisschen unbegeistert von mir selber in einer Hinsicht. Ich habe zum Beispiel heute Morgen ein paar Tweets gesehen, wo jemand geschrieben hatte, dass die Accessibility bei den Workshops ja nicht so richtig geil ist, weil es super eng ist in den Räumen, die Leute da nicht gut sitzen können. Was ist mit Leuten, die nicht gut sitzen können? Was ist mit Leuten, die nicht auf dem Boden sitzen können? Was ist mit Leuten, die nicht eng zwischen Menschen sitzen wollen? Und zum Beispiel, als ich meinen Talk gehalten habe bei der Präsentation, hat mein Freund, der mir dabei geholfen hat, am Ende noch gemeint so, ja, ist ja schön, dass du jetzt hier alles in den Farben vom Kongresslogo hast, mit Schwarz und Magenta und Weiß, aber mal drüber nachgedacht, dass das vielleicht nicht so geil, also vom Farbkontrast her nicht so total gut zu sehen ist. Und dann dachte ich so, ja, da hätte ich mir besser mal ein bisschen vorher noch Gedanken drüber gemacht. So.
Ja, also ich habe zwei Sachen, die ich anmerken will. Also erstens mein Gefühl hier, ich sehe mich auch eher als privilegiert, weil ich bin so jemand, Zeit meines Lebens, wenn ich jetzt sexuelle Gewalt auch erfahren habe oder Belästigung, bin ich jemand, ich gehe da rabiat mit um. Ich bin da, also ich sag mal so, wenn jemand sich da an mich vergreifen will, kann entweder jetzt ganz knallhart NSFW damit enden, dass er selber der Gefickte ist, oder der halt einfach von mir merkt, so nee, hier geht's nicht weiter, aber da ist jetzt auch nicht diese typisch erwartete feministische Widerstand, sondern da ist irgendetwas anderes, irgendein anderer Mensch, dem ich gerade irrsinnig auf den Sack gegangen bin, von dem ich vielleicht noch so einen Spruch zurückkriege und irgendwie die Situation völlig anders ist, als er oder sie oder wer auch immer es denken würde. Aber ich habe einfach einen sehr, wie kann man sagen, richtig kreativen oder manchmal ein bisschen Haut drauf Art damit umzugehen, was ich denke, die meisten einfach nicht haben, auch im Zugang zu sich, nicht diese Umgang pflegen, und es muss auch keiner so sein. Also um so zu werden wie ich, das ist anstrengend. Und da sehe ich mich halt auch jemand, dass ich auch für andere Leute, also sozusagen für diesen Effekt, das auch mache. Und was anderes, was mir aufgefallen ist, ist etwas, was dieses Jahr mir, also als Native Speaker, durch den Kopf geht, ist, dass du hast es ja auch noch diese Formulierung gebracht. Ich finde es unheimlich unpassend, jemand als sein Rapist oder Harasser zu bezeichnen. Ich habe keine intime Beziehung zu dieser Person, die zufällig mich raussucht, um Scheiße mit mir zu machen. Das ist nicht meins. Kein Mann, der überfallen wird, auf der Straße redet von seinem Mugger.
Ja, aber das ist dann vielleicht einfach deine Wahrnehmung, dass du das unpassend findest sozusagen, aber ich kenne tatsächlich viele Frauen, die auch Vergewaltigungserfahrungen gemacht haben, die das sozusagen ein Coping-Mechanismus ist, weil sie sich ja über lange Zeit, viele Jahre damit auseinandersetzen und auch sozusagen über dieses Konstrukt, dass sie über diese Person, diesen Rapist sprechen und nachdenken, dadurch auch erst diese Distanz schaffen können. Also es klingt erstmal widersprüchlich, ja, weil man das Gefühl hat, wieso ist die Person, die eine Vergewaltigung zum Beispiel erfahren hat, warum fokussiert die sich so stark darauf? Aber das ist ultimativ dazu da, wieder Distanz zu schaffen. Also kenne ich verschiedene Künstlerinnen zum Beispiel. Es gab eine Künstlerin, die hat einen Kurzfilm gemacht über My Rapist zum Beispiel.
Ja, ja.
Und das ist dann ein Verarbeitungsmechanismus. Und ich kann jetzt völlig verstehen und akzeptieren, dass du es für dich nicht passend findest sozusagen. Aber ich weiß, dass es für manche
Frauen... Weil ich will dem doch nicht diese Ehre geben. Also das ist halt für mich... Ich würde, glaube ich, ich verstehe diesen Gedankengang und schlage vielleicht vor, dass man vielleicht darüber nachdenken kann, sagen nicht My Rapist, sondern My Rape, diese Situation, die ich erlebt habe. Und es auf diese Situation runterzubrechen, damit man also... von dieser Personengeschichte wegkommt und alles, ja, so eine Art Vogelperspektive einnehmen kann, diese Distanz vielleicht finden kann. Also, weil ich habe ja selber auch meine eigenen Erfahrungen und Sachen erlebt und da spreche ich ja heraus.
Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Feld, wo wir auch dieses Jahr, also nochmal mehr gemerkt haben als vorher, dass es unfassbar viel auch mit Definitionsmacht zu tun hat, dass jeder da seine oder das jede stimmt, eigene Begriffe findet. Wir hatten ja auch dieses Jahr eine größere Diskussion um den Begriff Opfer sexualisierter Gewalt, der so ein bisschen durch die Medienwelt geisterte, weil Mitu Sanyal mit in einem Workshop mit Opfern sexualisierter Gewalt, die gesagt haben, wir sind auf der Suche nach einem anderen Begriff als Opfer, weil sie sich damit nicht so cool fühlen, und andere dann wiederum gesagt haben, aber es ist total wichtig, dass ich mich als Opfer benennen kann.
Genau.
Und ich glaube, in dieser Diskussion ist genau das total klar geworden.
Das ist mit dem Rapist übrigens genauso. Es gibt halt welche, die das nicht wollen. Es gibt andere, die sagen, es ist mir wichtig, diese Person zu benennen. Mhm. Diese Person hat mich so krass eingeschränkt und überfallen und meine Grenzen überschritten. Und das ist das, was für mich sozusagen das definierende Element dieser Person ist. Wenn ich an diese Person denke, dann denke ich nur an diese eine Sache. Und deswegen kann ich das verstehen, dass das für viele Frauen eine wichtige Kategorie ist.
Ja. Ja. Und Kongress, was ich, genau, wollte ich halt auch nochmal so nebenher sagen. Man merkt, dass zum Beispiel, wir haben jetzt ein fefefreies Jahr.
Ich habe ihn gerade eben noch getroffen.
Ich rede jetzt nicht von ihm persönlich hierher, sondern es gibt keinen Fnord-Jahresrückblick.
Na, Fnord nicht, aber er hat ja einen anderen Talk, ne?
Ja, gut, aber ich rede jetzt...
Finde halt, ich fand auch nicht so gut.
Ich rede jetzt tatsächlich jetzt...
In der idealen Welt hätte er keinen Talk.
Ja, ich rede jetzt, weil ich jetzt als Kulturmensch da auch ein bisschen mehr drauf geachtet habe, ist, ich habe gerne... Eifer habe ich irgendwann mal gesagt, ich halte jetzt mein Auge auf diese ganzen Entertainment-Tracks hier, wo jetzt auch so diese gefeierten, das ist ja. So diese Art Kür auf dem Kongress. Und da war halt natürlich der Fnord-Jahresrückblick immer so eines der mit Hacker Jeopardy und so weiter, und das halt immer von Jungs, Männer-Duos und so weiter, diese typischen weißen Dude-Bros, wo ich, als ich Kongress kennenlernte, das völlig unkritisch gesehen habe und das erstmals interessant, witzig, toll fand und dann nach einer Zeit so Einwirkzeit in dieser Lauge drin gemerkt hat, das ist erstens langweilig, zweitens immer dieselbe Perspektive und es ist schon wieder diese Gedankenübung, die wir jetzt als nicht männliche Personen haben, uns ständig in dieses Männliche hineinversetzen zu wollen. Mhm. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf gehabt. Und dann kam, ja, jetzt throw ich ein bisschen, aber freundlichen Shade auf methodisch inkorrekt und sag, ja, die machen eine Qualitätsshow, das ist auch wissenschaftlich schönes Thema und damit lustig umzugehen, erinnert mich an meinen alten Chemielehrer. Und allerdings, als ich das erste Mal die beiden gehört habe, es war nur ein Höreindruck, dachte ich, ach, schon wieder dieselbe Soße.
Ja, genau.
Die so klingen, auch, die ja, klingen.
Die gleiche so Geschmacksrichtung.
Gleich, die gleiche, ja. oh, not again Vanilla.
Ja, ja, ja.
Schon wieder Vanilla.
Ich weiß.
Und ich dachte, ja, so nicht schon wieder dieser selbe Scheiß.
Kann ich
und
voll nachvollziehen.
Danke,
ich glaube, vor 2 Jahren habe ich die das erste Mal auf dem Kongress gesehen, als sie diese Live-Show gemacht haben. Und ich kannte die gar nicht. Ich kannte den Podcast auch gar nicht. Aber ich bin einfach mit dem Hype mitgeschwommen. Alle waren so, oh, voll der geile Podcast. Und die machen zum ersten Mal live was auf dem Kongress. Wie gehen alle nicht?
Genau.
Okay, dann gucke ich mir das auch mal an. Da saß ich da drin und haben die da irgendwelche Witze gerissen, die schon auch sexistisch angehaucht sind, aus einer sehr weißen Perspektive. Und alle, der ganze Saal hat gegrölt und ich dachte so, aber Moment. Es ist überhaupt nicht witzig.
Und ich habe
jetzt Knall so auf der Bühne, gehört. Aber es ist nichts Neues und es ist auch nicht interessant seitdem finde ich es genauso langweilig wie Hacker Jeopardy oder die anderen Sachen.
Und ich bin dann hingegangen, habe für letztes Jahr halt ein Format, das ich bei, es ging jetzt nicht nur um mich, und ich hatte halt dieses Format bei der Easter Hack mit dieser Design Horror Präsenshow, wie ich mich halt über schlecht gemachtes Design, sei es in der, so physikalisch oder halt über UX-Phänomene, die halt Menschen nerven und so weiter, halt so eine Show gemacht, wo ich selber auch so ein bisschen wie eine Drag Queen auftrete und so meinen Shade throw. Und hatte ich eingereicht, auch mit dem Vermerk hier mal für ein bisschen Diversity, habe ich extra aus dem Fenster gelehnt und gesagt, so ja, ich reiche das jetzt einfach mal ein, und es wurde abgelehnt. Also ohne Begründung auch. Und ich sage jetzt mal, ja, ist in Ordnung, ihr seid ja nicht verpflichtet, meinen Talk zu nehmen, und ich mache ja auch so meine anderen Sachen. Aber da hatte ich halt 2 Fragen im Kopf. Erstens, warum? Weil vielleicht kann man transparenter machen, was sind die Kriterien, die erreicht werden müssen, damit dieser Talk über erfolgreich ist. Zum Beispiel die Republika macht da ein bisschen bessere Arbeit, die halt hingehen und wirklich sagen, wenn ihr das einreicht, müsst das so und so sein. Ihr müsst doch vorher dann auch vorbereiten können und so einfach paar mehr Infos dazu geben, was es bedeutet, so einen Talk einzureichen, und verschiedene Formate auch erklären. Und hier hat man so eine Blackbox gefühlt. Und man reicht was ein, kriegt dann diese freundliche Ablehnung. Und ich denke, ich habe das jetzt mein Talk da eingereicht gehabt und gleichzeitig halt auch immer wieder auf Twitter gesagt, Mann, Leute, reicht was ein, macht geile Entertainment-Slots, die jetzt nicht von weißen Dude-Bows sind.
Ja. Darf ich ganz eine Sache noch sagen zu diesen Entertainment-Shows? Ich war dann gestern Abend auch müde und dachte, naja, Hacker Jeopardy muss man sich jetzt auch nicht unbedingt live reinziehen. Dann bin ich nach Hause gefahren und habe das irgendwie im Hotel beim Zähneputzen im Stream geguckt. So. Und ich hatte währenddessen den Gedanken, Hacker Jeopardy, ja, das ist ja auch wirklich so ein Urgestein vom Kongress, könnte man sagen. Und also zumindest seitdem ich beim Kongress bin, gab's das quasi auch schon immer, ja, seit 7 oder 8 Jahren. Und ich hatte das Gefühl, es gab eine Phase von ein paar Jahren, wo das so ein bisschen anfing, so mit der feministischen Gender Awareness auf dem Kongress, wo die sich tatsächlich auch bei Hacker Jeopardy Mühe gegeben haben, zu versuchen, aus ihrer Perspektive auszubrechen. Ich erinnere mich da, es gab das ein Jahr in Hamburg, das war das Jahr mit den Creeper Cards,
ja, das
wo
war
sie sich, was irgendwie ein bisschen schief gegangen ist auch, ne, wo sie dann irgendwie zwar versucht haben, irgendwie auch Frauen mit aufs Podium zu setzen, haben dann aber irgendwie es auch wieder scheiße formuliert, dann kam jemand, hat eine Creeper Card übergeben, also alles nicht so richtig rund gelaufen und also es war irgendwie gut gemeint, aber im Endeffekt schlecht umgesetzt, sozusagen ihr Versuch, diese Show inklusiver zu machen und zum Beispiel auch Frauen mit als Spielerinnen dabei zu haben. Und als ich es gestern Abend gesehen habe, ich weiß nicht, habt ihr es zu Ende gesehen? Ich habe keine Ahnung, die erste Stunde oder die ersten anderthalb Stunden gesehen.
Wir haben ja gepodcastet.
Ich habe aus dem Augenwinkel in den Stream geguckt und gedacht so, da sind ja nur Typen. Da ist ja nicht eine einzige Frau dabei. Kann natürlich sein, dass ich keine gemeldet hatte, dass ich keine Bock hatte. Warum ist das so, kann man fragen. Aber ich hatte das Gefühl, dass zumindest da in diesem Format, und es kann ja 1000 Gründe geben und ich will jetzt auch nicht zu sehr auf die abhaten und so, aber ich hatte einfach nur das Gefühl, dass es eine Resignation oder einen Rückschritt vielleicht gab. Also dass es ein paar Jahre gab, wo sie irgendwie es versucht haben, dann auch einen Backlash bekommen haben, weil so wie sie es versucht haben, es nicht richtig gut funktioniert hat und jetzt irgendwie in gewisser Hinsicht aufgegeben haben und gesagt haben, ja, dann machen wir es halt so wie immer. Dann machen wir es so wie immer, irgendwelche Dudes kommen, dann setzen wir die aufs Podium und ich gucke und denke so, ja, was sind ja alle nur Jungs, oder ist ja irgendwie, da fehlt schon wieder so eine Geschmacksrichtung.
Ich merke auch an mir allgemein beim Hör- und Seherfahren von verschiedenen popkulturellen Erzeugnissen, also seines Filme, seines Podcasts, was auch immer, ich merke, wie es mich weniger unterhält, wenn ich nur weiße Männer sehe oder nur Männerstimmen höre.
Es gibt
Podcasts,
die ich dieses Jahr explizit einfach aufgehört habe zu hören, weil sie mich genervt haben. Ja. Weil einfach diese Perspektive mir nichts Neues erzählt hat. Und das auch jetzt wieder auf die Gefahr hin, meinen Kopf aus dem Fenster rauszustrecken, dass er abgehackt wird. Aber zum Beispiel ein Podcast, den ich am Anfang super interessant fand und der mich dann einfach wirklich gelangweilt hat, ist zum Beispiel Lage der Nation. Mhm. Ich finde das Format interessant. Ich finde auch die Themen interessant, ja. Ich finde das cool,
dass über Politik dazu. Für die, die es vielleicht nicht kennen.
Ach so, ja. Also Lage der Nation ist ein Polit-Podcast sozusagen von Philipp Banse und Ulf Burmeier. Auch beide coole Typen auf jeden Fall, mit denen ich überhaupt kein Problem habe. Ich war da auch mal als Gast in einer der frühesten Ausgaben sozusagen von dem Podcast. Und die reden wöchentlich eigentlich in einem wöchentlichen Rhythmus, so ähnlich wie bei Logbuch Netzpolitik. Und die reden aber einfach nur so über allgemein Politik, was so los ist. Das ist so eine Art Politik-Review, was ist diese Woche passiert. Und das ist ein cooles Format. Und ich finde das interessant. Und das sind zwei kluge Jungs, die sich kluge Gedanken machen und die auch gründlich recherchieren. Und das Problem ist einfach, dass diese Perspektive mir nichts Neues bringt. Ich höre mir diesen Podcast an und ich erfahre hinterher nichts, was ich nicht sowieso im Laufe der Woche, wo ich schon Artikel oder Think Pieces gelesen habe oder andere Podcasts gehört habe, ich erfahre zum einen nichts, was mich irgendwie interessiert oder inspiriert. Mir fehlt die Inspiration. Und zum anderen gibt es immer wieder kleine Sachen, die mich auch stören an der Perspektive. Es gab eine Phase sozusagen, das ist wie so ein Entfremdungsprozess. Es gab eine Phase, wo ich es immer noch gehört habe. Es gab eine Phase, wo ich es immer noch gehört habe, aber es gab eigentlich fast jede Folge so 2, 3 Punkte, wo ich dachte, so, oh, das fand ich eine blöde Formulierung oder das fand ich jetzt nicht so gut oder da fehlt was Wichtiges, wo ich das dann in die Kommentare geschrieben habe. Und dann hatte ich irgendwann keine Lust mehr und dachte so, es ist ja auch eine Community, die mal dazu gehört, ne? Es ist so ein bisschen wie bei Hacker Jeopardy. Es ist ein Angebot, was eine bestimmte Nachfrage findet und ich habe mich sozusagen auf diesem Spektrum nicht wiedergefunden und ich habe mich dann einfach ausgeklinkt. So. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt auch andere Podcasts, die ich auch eigentlich interessant fand, aber wo mir dann das entscheidende bisschen Inspiration gefehlt hat und ich gelangweilt war und gedacht habe, so, ich will meine Zeit für interessantere und coolere Podcasts verwenden. Dinge, genau.
Und es ist so viel cooler, wenn man wirklich verschiedene Perspektiven dann auch hören und kann und Leute, Beispiel, die auch reagieren. Also zum Beispiel, ich kenne einige Podcasts, wo dann, keine Ahnung, 3 Männer, 1 Frau oder 3 Männer, 2 Frauen oder so, also so eine Labergruppe und wo es total auffällt, dass dann auch die, also in diesem Fall sind es jetzt die, ich im Kopf habe, sind es dann Frauen, die dann auch den Finger in die Wunde legen bei ihren Mitpodcastern, wenn sie, also auch on
als
air.
Nur eine Frau dabei sind, weiß ich. Und ich habe zum Beispiel...
Selbst eine reicht schon.
Ja, eine kann reichen, ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel das Ganze auch aktivischer gemacht, indem, das war ganz lustig, ich habe 2016 auf der Republika einfach mal den Nerdcore angequatscht, weil ich immer wieder auf Twitter mit dem zu tun hatte. Und ja, an dem Abend haben wir uns dann unterhalten, wie auch immer, der ja auch viel popkulturelle Podcasts macht und auch dazu steht. Er interessiert sich auch für feministische Themen, setzt sich kritisch, aber wirklich gut damit auseinander, aber kommt natürlich aus seiner Perspektive nicht raus und hat dann gesagt, boah, hey, Torte, ich möchte dich gerne dabei haben, weil ihr meine Perspektive so sehr schätzt. Und jetzt haben wir, nachdem ich 2, 3 Blogposts bei ihm gemacht habe als Gastautorin, jetzt diese Hetenraum aus der Taufe gehoben. Das Projekt, wir nennen uns eben Nördinger und Nerdcore im Hetenraum. Und wir haben 3 Folgen schon draußen. Das sind 2 so Erklärbär-Folgen von mir. Einen halbstündigen Dialog, wo es um toxische Maskulinität geht. Und dann kommen noch 4 weitere 10-Minuten Erklärbär-Folgen von mir, wo ich also auch über verschiedene Phänomene, die eben auch Post-MeToo jetzt besprochen werden, wie auch Sachen wie Gender-Marketing oder ja, Masturbation der Frau war auch wieder so ein Thema durch diesen Zeitartikel und was war das andere? Kleidungsregeln, so die ganzen Scheiß um Dresscodes, diese dummen Diskussionen, sei es Anzugpflichten oder Hotpants-Verbote habe ich besprochen. Und das letzte geht es dann um sexuelle Narration, wessen Geschichte wird erzählt in Sex, welche Blickwinkel zählen bei Sex und wie das jetzt aufgebrochen wird. Und ja, das macht irrsinnig Spaß, also dieses dialogische Format zu haben, in der er halt zum Beispiel auch hingeht und sagt, ja, jetzt übertreibe ich mal diese Männerposition und ich hau jetzt halt richtig bei meiner Sache rein. Und wir haben so eine Art Streitgespräch mit agree to disagree about some things, wo man einfach diese Ambiguitätstoleranz im Raum stehen lassen will, als etwas, das wichtig ist, um weiterzukommen, um die nächsten Schritte machen zu können und um dann halt auch andere Leute damit zu inspirieren.
Eine Sache, die du sagst, ist mir ganz wichtig und das möchte ich auf jeden Fall auch den Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass da jetzt kein falscher Eindruck entsteht. Ich finde es total wichtig, den Punkt festzuhalten, dass man als junger oder mittelalter weißer Mann nicht auf sein Schicksal festgenagelt ist. Also was ich sagen will, ist, bloß weil du anonymer Zuhörender, als junger oder mittelalter weißer Mann bist vielleicht, heterosexuell auch noch, möglicherweise. das ist sozusagen, das bedeutet nicht, dass du morgen früh nicht mehr aufstehen und keine Mühe dir mehr geben musst, weil es sowieso egal ist, weil wir eh alles scheiße finden, was du machst. So ist es eben nicht. Überhaupt, es gibt ganz viel, was du beitragen kannst. Und ich finde, es gibt auch sehr viele positive Beispiele. Es gibt verschiedene amerikanische Podcasts, die ich mit sehr viel Leidenschaft höre, wo einfach ein anderes Level von Aufmerksamkeit ist, wo junge, mittelalte, heterosexuelle, weiße Männer einen Podcast machen, den ich aber geil und interessant finde, weil sie erstens feministische Awareness haben oder auch antirassistische Awareness und so weiter. Das heißt, sich mit diesen Themen auseinandersetzen, eine andere Perspektive einnehmen, trotzdem sich dessen bewusst sind, dass sie tote Winkel haben, Perspektiven, die sie nicht einnehmen können und sich dann genau
Hilfe holen.
Und genau, und weil sie irgendwie dann sich, und dann holen sie sich halt irgendwie die lesbische Entertainerin in ihren Podcast, um über die letzte Game of Thrones Folge zu reden und ob das jetzt erotische Sexszenen waren oder nicht. Und das ist irgendwie so eine Perspektive, wo man denkt so, ja geil. Oder einen anderen Polit-Podcast, wo sie sich wirklich auch Mühe geben, mehr Frauen oder People of Color auf die Bühne zu setzen und zu sagen, und jetzt deine Zeit, dein Mikro, wie ist das für dich? Wie siehst du das? Und das finde ich wahnsinnig inspirierend. Und ich habe in dem Bereich mal wieder das Gefühl, dass sie in den USA einfach ein kleines bisschen schon ein paar Schritte voraus sind. Halte ich jetzt aber nicht für unmöglich, dass das bei uns auch ankommt, weil ich schon so ein bisschen so die ersten leichten Wellen in meinem Umfeld merke, dass so Männer so ein kleines bisschen mehr aware sind und ihnen langsam klar wird, dass es andere Perspektiven außer ihrer gibt und dass es Dinge gibt, die sie tun können, damit mehr Perspektiven repräsentiert sind bei dem, was sie machen. Ich sage nicht, dass sie sich zurückziehen sollen. Ihr müsst nicht eure Podcasts einstampfen, bloß weil ihr nur weiße Männer seid, die einen Podcast machen. Es kann trotzdem ein geiler Podcast sein, auf den ich Bock habe und den ich mir gerne anhören möchte, aber tut was dafür, dass es irgendwie ein größeres Geschmacksbouquet ist, dass es einfach interessanter ist.
Ja, es ist wie beim Kochen. Also man kann Kartoffeln kochen und es ist langweilig oder man kann mit Kartoffeln unheimlich geile Sachen
Richtig.
Zaubern. Also Jungs, zaubert was.
Genau, so sieht's aus.
Wenn wir jetzt schon in so einer positiven Grundstimmung gerade sind, hattet ihr denn sowas wie popkulturelle Highlights dieses Jahr oder Diskussionen in der Popkultur, die euch Spaß gemacht haben, also aus feministischer Perspektive?
2. Also ich fange jetzt extra erstmal mit dem anderen an und zwar für mich war Star Trek Discovery. Das war, also ich bin fast niedergekniet und zwar aus so viel verschiedenen Gründen. Erstens Michael Burnham.
Ja, Michael. I'm with you.
Burnham. Und dann Tilly. Muss ich halt auch sagen, es gab halt auch, was ich super spannend finde als Maskulinitätsbild, ist Captain Lorca.
Total.
Der halt ein kerniger Kerl ist, ein kerniger weißer Kerl ist, aber sowas von fucking aware und sowas von nicht Kirk und nicht Archer. Hm. Und mehr so ein bisschen teilweise was von Cisco hat und dann halt einfach so ein wunderbares Beispiel ist an großartiger, auch starker Haut drauf Männlichkeit minus des ganzen toxischen Scheiße und gleichzeitig wie er seine Sexualität mit dem Admiral halt, diese ganze Sexgeschichte, das ist kein sich gegenseitig flachlegen, das ist man hat das Gefühl, die beiden hatten vielleicht nicht unbedingt eine Romanze miteinander, aber da ist Sexual Tension zwischen diesen beiden Personen und die stehen dazu. Die diskutieren das auf Augenhöhe aus. Da ist niemand, schleppt den anderen ab, die haben da Sex miteinander und er ist sogar in dieser einen Szene am Ende ja sogar sehr, sehr hilflos, weil er Angst hat, alles zu verlieren, was ihm wichtig ist. Und das macht das so großartig und sein Körper wird von der Kamera gefeiert.
Was ich an Discovery auch so toll finde, ist, dass so viel auch abseits der Hauptfiguren passiert. Also, dass man dann einfach so eine Folge hat, wo eine Party an Bord ist und im Hintergrund tanzen einfach zwei Frauen miteinander und sind da dreimal zu sehen und das Internet rastet aus und es gibt überall nur GIFs und Screenshots von diesen beiden Frauen, weil es leider noch so selten ist, dass sowas passiert in irgendwelchen popkulturellen Erzeugnissen, was halt scheiße ist. Aber das ist dann tatsächlich in so einer Serie, auf die alle warten, auf die auch Leute warten, die vielleicht nicht so cool mit sowas sind, aber dass die sich genau dann trauen, sowas zu machen, das finde ich schon,
und
hat mir Spaß gemacht.
The Doctor.
Natürlich.
The Doctor.
Natürlich.
Das war großartig. Und halt natürlich Last Jedi. Also das war, also The Force Awakens, also am Ende als Rey das Lichtschwert. Also da hat das, also ich saß im Kino, hab Rotz und Wasser geheult. Also wirklich, das war so toll. Und eben dieser Film mit diesen wahnsinnigen, so selbstverständliche Führungsriege an Frauen. Es waren keine Tokens mehr, das war richtig, das war, ja, würde ich sagen, eines der, neben halt Discovery, endlich so etablierte Diversity.
Mhm. Also zu Last Jedi muss ich sagen, ich fand den Film super langweilig, ich war voll enttäuscht, ich fand ihn scheiße, aber ich muss sagen, was den Diversity-Aspekt angeht, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und das fing ja jetzt schon an, im Prinzip, mit dem ganzen Reboot. Und ich finde, da haben sie es einfach... Da haben sie was erreicht, wo ich das Gefühl habe, dahinter kann man auch nicht mehr zurückgehen, was dieses Level an Diversity angeht. Und das finde ich toll und das wertschätze ich auch. Und wenn ich finde halt, dass der Film lazy Storytelling ist, dass er schlecht geschrieben ist, dass das irgendwie, dass da keine sinnvolle Spannungskurve ist und noch ganz viele andere Sachen, die ich blöd und schwierig finde, aber das wird jetzt hier kein Star Wars Podcast.
Da haben wir gestern schon drei Stunden Podcast. Eben.
Alles da. Also deswegen das, und darum geht's jetzt auch gar nicht. Ich will einfach nur sagen, ich find's auch super cool und es berührt mich auch auf eine Art und Weise, dass wir eben, wie du gesagt hast, auf allen Leveln die Frauenfiguren haben, bei den Guten und bei den Bösen. Ich habe auch Reviews gesehen, wo die Leute gesagt haben, Captain Phasma war ja wieder so langweilig. Ja, aber ist niemandem anderem aufgefallen, dass irgendwie auf der Seite, auf den First Order Ships, dass da auch Frauen an den Rechnern sitzen und sagen, dass sie jetzt irgendwie die Kanone aufheizen und was ihre nächsten Blabla, was als nächstes passiert und so. Das finde ich irgendwie ziemlich korrekt und dass eben so, dass wir Figuren wie Rose Tycho haben und so weiter und auch Frauen, für die wir routen und Frauen, wo wir sagen, so, die sind nicht so geil repräsentiert oder die nerven wie Admiral Holdo oder so, ja.
Ich fand die toll.
Ich fand, sie ist so mäßig gut rübergekommen, aber egal. Jedenfalls, ich finde, Diversity-mäßig hat Star Wars was geschafft und ich finde, da müssen viele andere noch hinkommen. Und weil du ja gefragt hast, so nach popkulturellen Highlights sozusagen, ich glaube, mein Highlight des Jahres ist gar nicht unbedingt popkulturell selber, sondern es ist ja so Meta. Ich habe so ein paar neue YouTube-Channel für mich entdeckt und auch Podcasts, die sich kritisch mit Popkultur und Diversity in Popkultur auseinandersetzen. Oh, ja. Und da gab es so ein paar Sachen, die mich unglaublich inspiriert haben und die mich auch so richtig hoffnungsvoll für die Zukunft stimmen lassen. Es gibt zum Beispiel einen YouTube-Channel, den ich total toll finde. Vielleicht kennt ihr den auch. Der heißt Pop Culture Detective.
Ja, den wollte ich
großartig. Und
großes Hallo für alle, die nicht zu sehen.
Einfach, I'm watching the shit out of that YouTube-Channel. Ja, ich finde einfach, jedes Video ist einfach so geil und so on point und ich einfach...
Big Bang Theory.
Ja,
so gut.
Preach. Ja. Das ist zum Beispiel ein Video, was ich sehr geil finde. Und ich gucke schon die ganze Zeit, weil ich weiß, dass ich glaube, das nächste Video, was er rausbringt, ist zu toxischer Maskulinität in den Star Wars Prequels.
Ja.
Ich kann gar nicht darauf warten. Wann kommt das Video? Und ich weiß, dass es halt noch eine Weile dauert, weil er immer sehr lange recherchiert und gut vorbereitet und ein super,
profund,
super gut abgehangenes Skript macht und so. Und okay, dann dauert es jetzt noch. Und wahrscheinlich hat er über die Weihnachtsfeiertage auch keine Zeit gehabt. Aber wann kommt das Video? Und zum Beispiel, also ich fand das total brillant, wie er wirklich wie so ein Chirurg mit dem Seziermesser so präzise Big Bang Theory auseinandergenommen hat. Ich fand auch so geil zum Beispiel, es war halt nicht nur so eine oberflächliche Abhandlung davon, was das Problem ist, sondern ich fand auch so geil, dass er zwei Folgen gemacht hat, und zwar diese eine Folge über toxische Maskulinität, warum die Charaktere in Big Bang Theory scheiße zu Frauen sind, so casually, nebenbei und so. Und dann fand ich aber fast noch geiler das nächste Video, wo er rausgearbeitet hat, wie die männlichen Charaktere scheiße zu anderen männlichen Charakteren sind. Und ich dachte so, wow, diese Perspektive. Leute, denkt darüber nach. Ja. Das ist das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, warum Feminismus auch geil für Männer ist, warum eben Männer auch diese Befreiung brauchen.
Ich denke, deswegen haben wir diese Bewegung, weil viele diese Jungs, diese weißen Dudes in unserem Umkreis oder Bekanntenkreis eben genau merken, wir wollen diese Fesseln nicht mehr. Wir wollen mal was Neues aus uns machen.
Genau, und das finde ich, und was ich zum Beispiel ein anderes Video, was ich von dem auch wahnsinnig toll fand und was mich auch so richtig, das hat mich so intellektuell und emotional ganz, ganz tief berührt. Nils Gemeinde. Oh. Ich könnte schon wiederholen. Ich fand dieses Video so toll. Einfach, es war so, und ich finde es, okay, ich muss vielleicht ganz kurz erzählen, worum es geht, für alle, die es nicht gesehen haben, aber Leute, der YouTube-Channel heißt Pop Culture Detective.
Wir verlinken das in den Show.
Und schaut euch dieses Video an. Es geht um Fantastic Beasts and Where to Find Them, diese Art Prequel zu den Harry Potter-Filmen.
Genau.
Und es geht um eine männliche, weiße Hauptfigur, die heterosexuell ist. Aber er arbeitet eben in seinem YouTube-Video heraus, warum das trotzdem eine ganz andere Präsentation von Männlichkeit ist. Warum das eine männliche Hauptfigur ist, die nicht dominant auftritt, die ein bisschen schüchtern und introvertiert ist, bisschen Schwierigkeiten hat, mit anderen Charakteren zu interagieren, dessen Hauptcharaktermerkmale in dem Film nicht sind, dass er rücksichtslos ist oder irgendwas macht, was die anderen in Gefahr bringt oder irgendwie am Ende alle verprügelt und den Tag gewinnt, sondern dass er die Geschichte gewinnt dadurch, dass er empathisch ist und rücksichtsvoll, dass er tierlieb ist, dass er sich um andere Menschen sorgt und so weiter. Und das fand ich einfach
leise Intelligenz.
Ich fand das so schön und ich fand, dass dieses, es hat mich deswegen so berührt, weil dieses Video diese Art von Männlichkeit so feiert und wertschätzt, die ich auch wertschätze und die ich finde, die im Alltag, in meinem Umfeld viel zu wenig gesehen und wertgeschätzt wird, weil das ist eine Art von Männlichkeit, die ich total toll finde. Also Männer, die in ihrer anderen, leisen, weicheren Männlichkeit total stabil sind und damit kein Problem haben, aber dafür normalerweise keine Wertschätzung bekommen, weil in der allgemeinen Popkultur halt nur dominante, aggressive Männlichkeit geschätzt wird. So, das ist ein toller Mann.
Und, ja, genau.
Und ich finde es einfach so toll bei seinem YouTube-Channel, dass er diese Perspektive hat, weil er ist ein weißer Mann, der sich Gedanken macht und der, was, wie ich finde, einen ganz, ganz großen Beitrag zu feministischen Debatten beiträgt. Aber er redet eben nicht über Frauen oder die Probleme von Frauen, sondern er redet über Männer. Er redet darüber, was sind Probleme von Männern? Was kann man da tun? Und das ist, ich glaube, ich bin an dem Punkt, wo ich mich vor Begeisterung jetzt schon das siebte Mal wiederhole. Deswegen muss ich jetzt langsam aufhören. Aber es ist so erfrischend.
Ja. Und das ist das, was, wo ich gerne anknüpfen möchte, weil das ist etwas, was ich denke, was wir als Feministin nicht tun können. Und das jetzt für die Jungs ist. Wir haben bisher hat man zum Beispiel auch, habe ich auch in meinem ersten Hetenraum-Podcast ja schon thematisiert, warum reden zurzeit eher Frauen über Sex auf Bühnen als Männer? Weil, wenn man jetzt popkulturell ganz grob schlechtig anguckt, wird männliche Sexualität durch Konsum von Frauen definiert. Also heterosexuell. Mhm. Durch irgendetwas ist für Männer sexy, ist eine sexy Frau obendrauf gezeigt, als Symbol dafür. Googelt man sexy, ohne irgendwelche anderen irgendwo eingeloggt zu sein. Man weiß, ist klar, was da halt bei rumkommt, welches Bild. Und Frauen, wenn die ihre Sexualität auf der Bühne oder die ganzen Podcasts und ganzen Blogs, wenn man sich da die Bilderwelt anschaut, schaut man natürlich immer noch auf Frauenkörper, weil sie sich mit ihrer eigenen Körperlichkeit, und ihren Weiblichkeitsbildern und ihrer Sexualität auseinandersetzen. Und Jungs genau dasselbe jetzt machen können, die sich auch einfach mal, wo es um Männer und Sex geht, aber nicht um geile Titten, sondern um, hey, wie empfinde ich beim Sex? Wie ist mein Körper? Wie gehe ich zum Beispiel auch mit so
verschiedenen damit um, wie Frauen darüber reden, es gibt verschiedene Vaginaformen oder verschiedene Vulven, wie sind verschiedene Penisformen. Ich hatte das zum Beispiel einmal erlebt bei so einem kleineren Talk-Festival in Düsseldorf, wo ein junger Mann, glaube ich Kunstgeschichte-Student war der nur über die Kunstgeschichte der Darstellung des Penises geredet hat. Also es ging überhaupt nicht um irgendwelchen Dude-Bro-Geschichten, sondern er hat wirklich sich fast sehr verlässlich auf diese Bühne gesetzt und darüber geredet, wie im alten Griechenland eher kleine Blutpenisse als schön gelten und die großen Fleischpenisse als grobschlächtig und wie sich das jetzt hier also über die Jahrtausende geändert hat. Und das war so faszinierend. So einen Einblick kriegt man halt selten und das ist etwas, das... Oh ja, das darf ich einen bösen, blöden Witz dazu machen?
Ja, natürlich.
Wir haben gerade diese klassische diese klassische First Blood Ansage gehört hier im Raum, die wir aus Unreal kennen. Und das ist so ein kleiner Insider-Witz mit mir selbst immer mal am ersten Tag meiner Periode. Das kommt, First Blood. Genau, aber wegen Männlichkeit. Und das ist, sind Sachen, die Jungs aktiv beitragen können
zu der
Debatte und die dadurch auch noch viel sexier sind und viel geiler wirken als irgendwelche Typen, die sich auch irgendwelche seltsamen Pickup-Konstrukte überlegen, um irgendwie methodisch grobe Masse Frauen abgreifen zu können.
Weil männliche Sensibilität halt auch wahnsinnig sexy sein kann. Also ich habe zum Beispiel, ich hatte eine Situation, ich denke da jetzt seit 24 Stunden mindestens drüber nach, aber mir ist irgendwie der richtig geil formulierte Tweet noch nicht eingefallen, deswegen erzähle ich es jetzt einfach euch. Ich hatte jetzt eine Situation mit jemandem, den ich hier auf den Kongress getroffen habe, und die ganze Zeit denke ich nur so, Consent ist einfach so sexy. Das ist halt nicht einfach nur ein Satz, sondern es ist einfach so. Also da ist jetzt nichts passiert oder so. Ja, es geht einfach nur darum, ich habe mich mit jemandem unterhalten und gesprochen und so. Und der hat dann im Gespräch zwischendurch, weil er mir irgendwas sagen oder demonstrieren oder ausdrücken wollte, hat dann was gesagt wie, Achtung, ich fasse dich kurz am Kopf an, wenn das okay ist. Und ich dachte nur so, ich erschaue doch.
Aber so ist
und ich denke seitdem die ganze Zeit darüber nach, denke so, es ist irgendwie ganz schön aufregend, wenn jemand kurz vorher fragt, ob er dich mal eben kurz am Kopf anfassen kann oder an der Schulter warte, ich fasse dich kurz. Ich dachte so, wie geil ist das denn?
Ja, genau, also genau, das ist super großartig, weil du hast damit so eine Art Vorspiel, dass du so eine Anticipation reinbringst zu Sex und Flirts. Du bringst sowas, eine Spannung und Flirren, diese Elektrizität mit rein durch Consent. Das ist eben nicht das, wie die Presse da anfing wegen Schwellen, so Erlaubnis bitten, Formular ausfüllen. Die machen damit die gesamte Flirtkultur, die reden die Flirtkultur kaputt, die entstehen könnte, wie du das beschreibst.
Ja, ja,
und wenn man sich das bewusst ist.
Ich finde das total toll, weil ich muss sagen, dass ich den Satz Consent ist sexy bisher eigentlich immer nur so intellektuell wahrgenommen habe. Ich hatte das für mich bisher emotional noch nicht mit Bedeutung gefüllt. So. Also ich finde das auch wichtig und auch in langjährigen Beziehungen finde ich das immer noch normal, dass man sich vorher tief in die Augen guckt und sagt so, wollen wir jetzt? So,
genau.
Sind wir jetzt an der Stelle? So, ist es für dich okay, wenn jetzt sozusagen der penetrative Teil stattfindet? So, finde ich total gut und in Ordnung. Aber ich habe jetzt sozusagen das erste Mal die Gelegenheit gehabt, ein bisschen intensiver darüber zu reflektieren, was du eben meintest gerade, Torte, dass das eben wahnsinnig sexy und erotisch sein kann als Teil von Interaktionen mit einer Person, die man zum Beispiel attraktiv findet. Gleichzeitig, das ist ja eben das Geile daran, das ist ja nicht das Einzige. Jetzt mal, das ist für mich erotisch, weil ich die Person attraktiv finde, ja?
Genau.
Wenn ich die Person nicht attraktiv finde, dann gibt es mir aber die Gelegenheit, an der Stelle eine Grenze zu ziehen und zu sagen, netter Typ und so, aber fass mich bitte jetzt nicht an. Also können wir das Gespräch einfach weiterführen, ohne dass du mich anfasst.
Genau.
Und das finde ich, das macht es einfach... Es
eröffnet ganz neue Räume für Kommunikation.
Genau. Es eröffnet Räume für Kommunikation, sowohl für irgendwie Rückzug, für Neudefinitionen, dass man sagt, jetzt in dem Gespräch, jetzt lass uns ein bisschen intimer sein, jetzt ein bisschen weniger. Das kann ganz neu aufgeladen werden und das finde ich irgendwie auch super interessant und erleuchtend auf
eine
gewisse
Art
und Weise.
Und es ist nicht nur erotisch, sondern ich rede jetzt auch über... inklusive Gedanken und Barrierefreiheit, weil ich bin zum Beispiel manchmal jemand, ich kann nicht immer umarmt werden von Leuten, auch wenn ich Leute sexy und toll finde, weil ich manchmal eine ganz große Bubble um mich rum brauche, um das Gefühl haben, atmen zu können. Und ich öfters mit Freunden, gerade im Hochsommer, wenn mir total heiß ist und die dann denken, ja, umarmen, und das ist wirklich nicht irgendwie sexualisierend gemeint von diesen Leuten, absolut, sondern einfach diese freundschaftliche Nähe und so weiter, weiter. Und ich dann so awkward so, und die denken dann so, wow, was ist das? Denken wahrscheinlich, oh, er hat die Torte mal wieder so eine zickige Nummer. Und ich denke so, ich kann das dann nicht so erklären, aber wenn halt diese Consent da ist, es nicht nur um Sex geht, sondern hey, darf ich dich jetzt mal anfassen? Mhm, ja. Weil eben klar ist, dass es Leute gibt, die können das halt nicht immer verpacken.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch total cool. Ich habe auch das Gefühl, dass das in meinem Umfeld auch immer stärker verbreitet ist, dass man einfach das mitdenkt, dass man vorher fragt, auch unter Freunden. Ich weiß in meinem Freundeskreis, wer meistens nicht umarmt werden möchte. Und wenn ich aber ein besonders starkes Bedürfnis habe aus irgendeinem Grund, dann kann ich sagen, ist es okay, wenn ich dich jetzt umarmen darf? Und dann passiert es oder nicht zum Beispiel. Und es gibt ja auch so viele Abstufungen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Ich habe halt manchmal auch keinen Lust zum Umarmen. Oder zum Beispiel, es gibt manchmal Gruppen, ja, da steht eine Gruppe von Leuten, da sind enge Freunde dabei, die ich gerne umarmen möchte, und dann gibt's Leute, die ich nicht so gut kenne, und ich sehe schon, boah, die wollen mich jetzt auch umarmen, aber ich möchte eigentlich nicht. Und dann habe ich das habe ich von wem anders gelernt, dann dieses Abklatschen. Du hältst der anderen Person die Hand hin. Das ist ja ein guter Tipp für alle, die zuhören. Du hältst der anderen Person so die Hand vor dir hin. Erstens hast du dann direkt mal hier so einen Sicherheitsspace um dich rum gemacht. Mhm. Die Person kann nicht in deinen Space eindringen, weil dir eine Hand vor deiner Brust ist. Und du forderst die andere Person aber offensiv und gut gelaunt auf, sozusagen dir High Five zu geben.
Total kumpelig.
Und ich spüre schon in solchen Situationen, dass die andere Person merkt, dass ich sie jetzt nicht umarmen wollte und dass sie enttäuscht ist und dass es scheiße war. Aber trotzdem hilft es mir auf jeden Fall nicht, irgendwas tun zu müssen, worauf ich keinen Bock hatte. Genau. Und wenn die andere Person dann enttäuscht ist, dass jetzt eben nicht mehr Intimität stattgefunden hat, dann ist das halt so. Aber mir hilft das extrem, mit solchen Situationen umzugehen.
Vor allem diese Diskussionen helfen auch vielleicht auf der Metaebene, uns allen darüber nachzudenken, dass diese fluktuierenden Grade von Intimität, auch in Freundschaften, Beziehungen, wie auch immer, nicht bedeuten, dass der eine Mensch einen Grad nicht mag, sondern dass da so viele verschiedene Situationen dahinter und Kontexte dahinter stecken können und dass wir vielleicht auch einfach lockerer damit umgehen können und diese Awkwardness teilweise sogar überwinden.
Insgesamt ist es einfach wahnsinnig hilfreich für alle Lebensbedingungen, Situationen, wenn man stärker sich darüber Gedanken macht. Wir haben zum Beispiel im Herald-Team, die hier die Moderation machen, da ging es zwischendurch auch einmal darum, was man so für Aufwärmspielchen mit dem Publikum machen kann, wenn man noch irgendwie Zeit totschlagen muss. Dann ging es auch darum, so ja, dann kann man ja auch irgendwie mal im Saal alle auffordern, dass sie ihre Nebenpersonen ansprechen oder, weiß ich nicht, sich kurz den Nacken massieren. Dann meinte ich so, hallo, actually, nicht alle Personen, die im Publikum sitzen, möchten überhaupt angefasst werden. Sicherlich nicht von fremden Leuten. Es gibt auch Leute, die überhaupt nicht mit den Leuten interagieren wollen, die rechts und links daneben sitzen. Ja. Wenn ihr solche Spielchen machen wollt mit dem Publikum, weist auf jeden Fall ganz deutlich darauf hin, dass man auch einfach der anderen Person neben sich zuwinken kann, so, und eine bestimmte Geste machen kann, um zu signalisieren, hallo, ich möchte gerade nicht interagieren. Ja, so. Es hilft einfach für alles.
Ja, total gut. Leute, wir sind schon fast durch mit unserer Zeit. Aber ich habe gedacht, also jetzt so ganz zum Schluss, gibt's noch irgendwas, wo ihr denkt, das müssen wir ganz unbedingt noch bereden, das ist ein ganz wichtiges Thema noch, was wir noch den Hörenden mit auf den Weg geben wollen für dieses Jahr.
Also ich finde, unsere kleine Bootstour durch Dinge, die wir gerade jetzt in diesem Kopf hatten, hat uns eigentlich an ziemlich vielen Dingen vorbeigeführt, die mir wichtig waren, wo ich jetzt auch vorher, bevor wir angefangen haben, drüber zu reden, gar nicht wusste, dass sie mir wichtig sind oder dass ich darüber reden will. Das hat sich jetzt im Gespräch sozusagen so ergeben, aber ich glaube, ich habe viel erzählt, was mir wichtig ist.
Ja, auch vor allem, denke ich, hat unsere Runde jetzt gezeigt, wie sehr sich also auch der Diskurs um Feminismus, auch hier in Deutschland Netzfeminismus, geändert hat und positiv geworden ist, weil wir das Gefühl haben, hey, jetzt kommt eine Zeit der Gemeinsamkeit, Dinge zusammenlegen zu können und eben dieses Othering in verschiedenste Richtungen endlich damit aufzuhören und Ambiguitätstoleranz auch mal im Raum stehen zu lassen und da drum herum ein bisschen mehr Diplomatie, Freude und Zwischenmenschlichkeit zu genießen. Das finde ich ganz toll.
Ja.
Sehr schön. Ach, wie schön. Ich freue mich richtig, dass das so einen Flow hatte hier heute, unser Gespräch, und wir uns gar nicht an irgendwelchen Themenlisten entlanghangeln mussten eigentlich. Vielen Dank, dass ihr euch auf diesem vollen Event die Zeit genommen habt.
Vielen Dank für die Einladung, es hat mir mega Spaß gemacht.
Echt, vielen Dank, ihr seid großartig.
Ja, war sehr schön.
Das freut mich total. Vielen Dank auch ans Sendezentrum, dass wir das hier machen konnten, und ja, vielleicht nächstes Jahr wieder.
Gerne.
Gucken wir mal, wie es im nächsten Jahr so aussah, mit was es dann wieder feministisch aufs Jahr zurückzublicken.
Grüße gehen raus an alle Hörenden.
Genau, alle Menschen da draußen und Wesen.
Alles viel Spaß.
Tschüss.
Tschüss.
Rechtlich-Randale! Randale! Randale! Randale!